Unsere Jahresfreizeit hatte den Schwerpunkt Kultur der Ehre. Das kam ja jetzt schon ein paar Mal. Und in den Vorbereitungen auf unsere Predigten beschäftigt uns das auch. Und das Thema der Predigt heute ist dienende Leiterschaft. Und der Bibeltext, der mir dazu wichtig geworden ist, steht in Matthäus 20, ab Vers 20, und ich lese das euch mal vor. Da trat zu Jesus die Mutter der Söhne des Zebedäus mit ihren Söhnen, fiel vor ihm nieder und wollte ihn um etwas bitten. Und er sprach zu ihr: Was willst du? Sie sprach zu ihm: Lass diese, meine beiden Söhne, sitzen in deinem Reich, einen zu deiner Rechten und den anderen zu deiner Linken. Aber Jesus antwortete und sprach: Ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Sie antworteten ihm: Ja, das können wir. Er sprach zu ihnen: Meinen Kelch werdet ihr zwar trinken, aber das Sitzen zu meiner Rechten und Linken zu geben, steht mir nicht zu. Das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist von meinem Vater. Als das die 10 hörten, wurden sie unwillig über die 2 Brüder. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach: Ihr wisst, dass die Herrscher der Welt ihre Völker niederhalten und die Mächtigen ihnen Gewalt antun. So soll es nicht sein unter euch, sondern wer groß sein will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. So wie der Menschensohn nicht gekommen ist, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele. Wir haben da eine Mutter, die sich für ihre Söhne eine hohe Position wünscht.
Danke.
Sie denkt vielleicht, dass Jesus der neue Herrscher ist, der ein Reich aufbaut,
Dankeschön,
und sowas Ähnliches wie Minister einsetzt. Und das wünscht sie sich für ihre Söhne. Sie sollen rechts und links von Jesus sitzen. Aber Jesus weiß, dass es ganz anders kommen wird. Und er hat es den Jüngern noch kurz vorher gesagt, dass er zum Tod verurteilt werden wird. Aber irgendwie wollen sie es nicht wahrhaben. Oder sie können es nicht verstehen. Auf jeden Fall sind sie fest davon überzeugt, dass Jesus ein Herrscher ist. Und sie wollen Anteil an seiner Macht haben. Es kommt bei den anderen Jüngern nicht gut an und sie ärgern sich. Und in diese Situation hinein ruft Jesus alle zu sich und er erklärt ihnen den Unterschied zwischen Machtausübung im herkömmlichen Sinn und der dienenden Haltung unter Gottes Herrschaft. Und hier ist was ganz Fundamentales geschehen. Mit Jesus ist ein unsichtbares Reich, ein unsichtbarer Herrschaftsbereich entstanden, der bis heute gilt. Die Bibel bezeichnet es als Reich Gottes. Das heißt, wir leben in Europa, zum Beispiel Deutschland, Belgien, Holland, und wir haben eine Regierung und bald auch Wahlen. Wir haben eine Regierung, die die Geschicke des jeweiligen Landes lenkt. Wir haben als berufstätige Vorgesetzte, denen wir unterstellt sind. Vielleicht sind wir selbst Vorgesetzte oder wir sind selbstständig. Auf jeden Fall sind wir in irgendeiner Form Teil eines Herrschaftssystems, Teil einer menschlichen Gesellschaftsordnung. Aber wir sind nicht nur Bürger eines Landes beziehungsweise einer Stadt, sondern wir sind auch Bürger im Reich Gottes, wenn wir Jesus unser Leben anvertraut haben. Und im Reich Gottes gibt es ganz besondere Gesetze und ein Leitungsverständnis, das sich in einigen Punkten deutlich vom herkömmlichen Leitungsverständnis unterscheidet. Jesus ist nicht gekommen, um der Herrscher eines Landes zu werden oder eine Organisation zu gründen, sondern um einen unsichtbaren Herrschaftsbereich inmitten von menschlichen Strukturen aufzurichten. Bürger im Reich Gottes wird man nicht durch Geburt, sondern durch eine freiwillige Entscheidung, sozusagen ehrenamtlich. Und jeder, der mit Ehrenamtlichen zu tun hat, weiß, dass man nicht erwarten kann, dass sie immer das tun, was man gerade möchte. Sie können jederzeit gehen. Sie sind zu nichts verpflichtet. Sie sind freiwillig da. Und hier kommt Gemeinde ins Spiel. Gemeinde ist der Ort, an dem sich Menschen freiwillig und ehrenamtlich treffen und irgendwie miteinander klarkommen müssen. Und das ist der Grund, warum Jesus seinen Jüngern ein neues Leitungsverständnis beigebracht hat. Ein dienendes Leitungsverständnis, das auf das zukünftige Miteinander in Gemeinden zugeschnitten war. Leider passiert es immer wieder, dass wir uns als Gemeinden eher von dem herkömmlichen Leitungsverständnis inspirieren lassen, was vielleicht für Firmen geeignet ist, aber in Gemeinden nicht ganz so gut läuft. Dabei haben wir von Jesus einen genialen Entwurf bekommen, der uns im Umgang miteinander viel Segen bringen könnte. Und ich bezeichne diesen Entwurf als dienende Leiterschaft. Dienende Leiterschaft bezieht sich auf die Aussage von Jesus, dass derjenige, der der Größte sein will, aller Diener sein soll. Was sind Kennzeichen dienender Leiterschaft? Mir sind beim Nachdenken über das Leben von Jesus ein paar Punkte aufgefallen und die möchte ich gerne weitergeben. Erster Punkt: Ein dienender Leiter kann vertrauen und wachsen lassen. In Matthäus 10, das haben wir heute schon gehört, schickt Jesus seine Jünger los, um Kranke zu heilen, Dämonen auszutreiben und die Botschaft vom Reich Gottes zu verkünden. Das nenne ich Vertrauen. Da war ein Judas dabei, der vielleicht für jede Heilung 100 Euro genommen hat. Ein Thomas, der den Geheilten vielleicht hinterher erklärt hat, warum die Heilung möglicherweise nicht echt ist und dass er das auf jeden Fall durch einen Experten bestätigen lassen muss. Oder ein Petrus, der in seinem Temperament vielleicht beim Austreiben von so einem Dämon den Menschen direkt mit in die Flucht gejagt hat. Oder ein Jakobus oder ein Johannes, die Gott gebeten haben, dass Feuer vom Himmel fällt, nur weil sie jemand abgelehnt hat. Ich sage das, weil die Bibel gewisse Charakterzüge der Jünger so schön beschreibt. Wahrscheinlich war es nicht ganz so, wie ich es mir vorstelle. Aber was waren das für Chaoten, die da im Namen von Jesus unterwegs waren? Hatte Jesus keine Angst, sich mit diesen Jüngern zu blamieren? Jesus konnte vertrauen. Matthäus 13, da beschreibt Jesus ein Gleichnis, wo es um Unkraut und Weizen geht. Unkraut und Weizen wachsen miteinander auf, bis sie geerntet werden. Und man muss es miteinander aufwachsen lassen, weil, wenn man es zu früh rausreißt, da hat man vielleicht den Weizen mit rausgerissen. Ein dienender Leiter reißt nicht vorschnell Pflanzen aus, er verurteilt nicht, sondern er kann wachsen lassen. Er kann Menschen sich entwickeln lassen. Ich war mal auf einer Bibelwoche mit ganz besonderen Referenten. Ich weiß nicht, ob es Zufall war. Auf jeden Fall war der eine Referent ein ehemaliger Gefängnishäftling, der jetzt Gemeindeleiter ist. Der andere ein ehemaliger Zuhälter, der heute eine ganz besondere Begabung hat, Menschen in Freiheit zu führen. Und ein anderer Referent war früher obdachlos. Und es hat mich berührt, als er sagte, ich war der Mauer-Toni. Und dann hat er angefangen, uns die Bibel auszulegen, in einer Weisheit, die mich umgehauen hat. Wenn diese Menschen nicht Christen gefunden hätten, die sie liebevoll aufgenommen haben, wenn diese Menschen durch Christen vorschnell verurteilt worden oder rausgeschmissen worden wären, hätte es viele Jahre danach diese Bibelwoche in der Form nicht gegeben. Jesus sagt, lasst beides wachsen bis zur Ernte, bis man unterscheiden kann, was Weizen und was Unkraut ist. Wenn man sich die Jünger Petrus und Judas in ihrer Entwicklung anschaut, weiß man lange nicht, wer Weizen und wer Unkraut ist. Der eine verrät Jesus, der andere verleugnet ihn. Beiden kündigt Jesus vorher an, dass sie sich so verhalten werden. Petrus bekommt von Jesus gesagt, dass er ihn dreimal verleugnen wird, bevor der Hahn kräht. Und zu Judas sagt Petrus, als dieser sein Brot beim Essen in die Schüssel taucht, dass er ihn verraten wird. Beide werden schuldig. Und erst die Reaktion auf ihren Umgang mit Schuld zeigt, wer Unkraut und wer Weizen gewesen ist. Judas wird mit seiner Schuld nicht fertig und er bringt sich um. Petrus sieht den auferstandenen Jesus und rennt ihm entgegen. Die Beziehung von Petrus zu Jesus vertieft sich und Petrus bekommt einen Hirtenauftrag und er wird für die Gemeinde ein Felsen. Ein unweiser Leiter hätte vielleicht Judas und Petrus nicht unterscheiden können und beide Pflanzen rausgerissen. Ein dienender Leiter kann vertrauen und wachsen lassen. Zweiter Punkt. Ein dienender Leiter ist bereit, mit anderen sein Leben zu teilen und ihnen auf Augenhöhe zu begegnen. Zu mir hat mal jemand gesagt, dass Leitung einsam macht. Ich habe das manchmal so erlebt. Ich dachte, das ist normal. Aber bei meiner Stelle als Vertretungslehrerin hatte ich dann echte Kollegen und ich habe es genossen. Jetzt bin ich nochmal in einer Leitungsposition und ich wollte diesmal nicht einsam sein. Deshalb habe ich mich bewusst dafür entschieden, mit meinem Team Leben zu teilen und mich nicht abzugrenzen. Wir sind ein gutes Team und ich profitiere von den Stärken der anderen. Die eine kann gut organisieren. Die andere ist sehr zuverlässig. Die andere strahlt Ruhe aus und hat viel Erfahrung. Aber alle drei hatten das Problem, dass sie sich als Hilfskräfte gefühlt haben, die nicht wirklich anerkannt waren. Und denen wurde ich als Leitung vor die Nase gesetzt. Das wollte ich nicht. Und mit der Zeit haben wir gemerkt, wer im Team welche Leitungsaufgaben besonders gut machen kann. Und ich habe Aufgaben abgegeben. Ich dachte, man kann es ja auch mal umgekehrt probieren. Nicht die Firma beeinflusst mit ihrem Leitungsstil die Gemeinde, sondern die Gemeinde mit ihrem dienenden Leitungsstil beeinflusst die Firma. Und es klappt. Der dienende Leitungsstil von Jesus ist ein echter Geheimtipp, auch in Firmen. Jesus hat mit den Jüngern sein Leben geteilt. Er hatte nicht einmal in der Woche ein Arbeitstreffen. Er hat auch keine Referate gehalten. Er hat mit ihnen zusammen gegessen, getrunken, Fische gefangen, Feste gefeiert. Er ist mit ihnen auf Reisen gewesen. Und er hätte sie gerne auf seinem schwersten Weg bei sich gehabt. Im Garten Gethsemane. Aber leider sind sie damals eingeschlafen. Jesus hat ihre Gemeinschaft gesucht und sein Leben mit ihnen geteilt. Jetzt ganz praktisch, mit wem teilen wir unser Leben? Wer ist uns wichtig? Ich habe mal eine Geschichte aus dem Tagebuch des frommen Chaoten von Adrian Pless gelesen, in der der fromme Chaot Hauskreisleiter geworden ist und sich als Mitarbeiter der Gemeinde so wichtig fühlt, dass er jeden Tag woanders ist, um irgendjemandem zu helfen. Und dann findet er irgendwann einen Brief, in dem ihn eine verlassene Familie um Hilfe bittet, die ihn in einem Café treffen will. Er eilt pflichtbewusst hin und trifft nur seine Frau und seinen Sohn. Er ist begriffsstutzig und fragt noch, wo die verlassene Familie ist. Bis er endlich kapiert, dass er die wichtigsten Personen in seinem Leben vernachlässigt hat. Ich bin als Tochter eines Gemeindeleiters aufgewachsen. Und ich weiß, wie schwer es manchmal ist, Familie und Gemeinde in Balance zu bringen. Nun hatte meine Mutter die Schwäche, dass sie nicht gut allein sein konnte. Und diese Schwäche hat Gott für unsere Familie als Stärke gebraucht. Weil meine Mutter nicht gut ohne meinen Vater sein konnte, aber auch nicht ohne uns Kinder, haben wir alles zusammen gemacht und waren bei der Arbeit meines Vaters in der Gemeinde immer mit dabei. Das war nicht immer einfach. Aber wir haben zusammengehalten und wir haben miteinander Leben geteilt. Ich mag meine Familie sehr und ich bin froh, dass es sie gibt. Ich glaube, es ist gut, wenn wir in der Gemeinde mit Kindern und Jugendlichen Leben teilen, gemeinsame Erfahrungen machen, uns gegenseitig wertschätzen und achten. Nebenbei bemerkt, wie begegnet man einem Kind auf Augenhöhe? Indem man sich bückt. Wie begegnet man einem Menschen im Rollstuhl auf Augenhöhe? Indem man vor ihm niederkniet. Beziehung auf Augenhöhe kann auch bedeuten, nicht über die Menschen hinwegzuschauen, sondern sich klein zu machen, um den Kleinen zu begegnen. Jesus hat uns das vorgelebt und sein Umgang mit Kindern ist immer wertschätzend gewesen. Das lesen wir in der Bibel. Wir haben in der Vineyard eine offene Gruppe von Menschen, die sich in regelmäßigen Abständen zum freien Lobpreis trifft. Und als wir das letzte Mal in meinem Wohnzimmer zusammen waren, habe ich das Baby auf dem Sofa gesehen, die kleine Naomi, und dann den fast 6-jährigen Theo mit seiner kleinen Gitarre daneben und die anderen so unterschiedlichen Menschen, sitzend oder stehend. Und ich dachte auf einmal, wie schön ist das? Wie eine große Familie. Einfach zusammen sein und gemeinsam Gott anbeten. Manchmal entsteht das Wunder der Gemeinschaft auf so einfache Weise. Wir können so viel von Kindern lernen. Der jüngste Beter in unserer Gebetsgruppe für die Jugendkneipe ist 10 Jahre alt. Und er hat mich sehr ermutigt. Wenn wir zusammen beten, ist er für mich nicht einfach ein kleiner Junge, sondern er ist mein Bruder und ich lerne von ihm. 3. Punkt. Ein dienender Leiter legt keine schweren Lasten auf. Jesus sagt in Matthäus 23, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten den Menschen schwere Lasten aufgelegt haben. Sie hatten für alles Vorschriften. Und wenn ich das so lese, denke ich, dass sie einen Hang zum Perfektionismus hatten. Sie wollten alles besonders richtig machen. Ich komme aus dem Qualitätsmanagement und ich weiß, dass Perfektionismus zu einer Falle werden kann. Wenn Mitarbeiter unter Druck geraten und wenn dieses Perfektmachen ihnen wirklich Lasten auflegt. Man steht, wenn man einen Hang zum Perfektionismus hat, in der Gefahr, Mitarbeiter zu überfordern. Weil es nie genug gut genug ist, nie perfekt genug. Ganz anders, Jesus, ganz anders. Er sagt in Matthäus 11, Vers 28, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Unglücklicherweise legen wir uns manchmal selbst Lasten auf, weil wir uns geehrt oder geschmeichelt fühlen oder weil wir denken, dass wir unentbehrlich sind. Da fragt vielleicht der eine, ob wir uns in seinen Bereich einsetzen möchten. Dann kommt der Nächste und fragt uns für eine andere Aufgabe. Und ruckzuck haben wir 5 Abendtermine pro Woche. Einfach nur, weil wir immer Ja gesagt haben und weil wir denken, ohne uns läuft es nicht. Aber was davon war von Gott für uns gedacht? Welche Aufgabe war von Jesus? Welches Joch wäre sanft und welche Last wäre leicht gewesen? Hier wird der Unterschied zwischen Gemeinde und Firma deutlich. In Firmen gibt es Aufgaben zu besetzen und Stellenbeschreibungen, die ausgefüllt werden müssen. In der Gemeinde geht es um einzelne Menschen und individuelle Berufungen. In Firmen lautet die Frage, folgende Aufgaben sind zu tun, möchten Sie den Job antreten? Und die Antwort ist entweder ja oder nein. Ganz anders in der Gemeinde. Ein dienender Leiter fragt, was möchtest du? Und wie kann ich dich in dem unterstützen, was du möchtest? Denn wenn wir in dem unterstützt werden, was uns auf dem Herzen liegt und wofür Jesus uns berufen hat, ist das Joch sanft und die Last ist leicht. Der 4. Punkt. Ein dienender Leiter betet für Einheit im Umgang miteinander. Kennt ihr den Ausdruck, einen Sack voll Flöhe hüten? Wenn wir als dienende Leiter jeden gefragt haben, was er möchte, und jeder möchte was anderes, jeder marschiert in eine andere Richtung, dann wird's kompliziert. Dazu kommen vielleicht noch theologische Richtungen und das Chaos ist perfekt. Deshalb ist dieser 4. Punkt so wichtig. Dienende Leiter verbringen viel Zeit im Gebet, weil ihnen bewusst ist, dass es ohne Gottes Hilfe nicht geht. Um den Durchblick zu haben, um weise Entscheidungen zu treffen, brauchen wir unbedingt den Beistand von Gott. Ich bin davon überzeugt, dass Gott die Menschen mit ihren Berufungen so zusammenstellt, dass sich die Gemeinde in genialer Weise entfaltet und alles zueinander passt. Leider kriegen wir das nicht immer mit oder wir handeln unweise oder tun Dinge, die wir nicht tun sollten oder tun nichts und sitzen auf der Wartebank. Ein dienender Leiter hilft anderen Menschen, in ihre Berufung hineinzukommen und er verbringt viel Zeit im Gebet, um immer wieder Gottes Pläne zu erfahren. In Johannes 17 lesen wir, wie Jesus für seine Jünger und alle späteren Generationen um Einheit betet. Dafür, dass sie in Einheit bleiben und sich nicht auseinanderbringen lassen. Auch, dass sie in der Wahrheit geheiligt werden. Und das war entscheidend wichtig, wenn man sich die Geschichte der Irrlehren anguckt, mit denen die Gemeinde immer wieder konfrontiert worden ist. Jesus bittet in Johannes 17, Vers 17, heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Ein dienender Leiter betet um geistliches Unterscheidungsvermögen, damit niemand irregeleitet wird, damit wir Böses und Gutes voneinander unterscheiden lernen. Da kann man noch viel zu diesem Bibelvers sagen und ich weiß, dass es eine eigene Predigt dazu geben wird. Es ist wichtig, dass wir lernen, durch den Heiligen Geist in Einheit miteinander zu leben und Wahrheit von Irrtum unterscheiden zu lernen. Und dafür dürfen wir mit Jesus zusammen beten. 5. und letzter Punkt. Ein dienender Leiter ist bereit, anderen die Füße zu waschen und sich dabei die Hände schmutzig zu machen. Genau das hat Jesus selbst getan in Johannes 13, wo er sich eine Schüssel mit Wasser nimmt, vor jedem seiner Jünger auf die Knie geht und ihm die Füße sauber macht. Deutlicher und praktischer kann man dienende Leiterschaft nicht leben. Ein dienender Leiter ist eigentlich ein Widerspruch in sich selbst. Auf der einen Seite ist er in seiner Funktion als Leiter eingesetzt, aber gleichzeitig dient er der Gruppe, indem er dem Einzelnen ermöglicht, sich zu entfalten. Das kann man vielleicht mit einem Schmuckstück vergleichen. Ich habe einen Ring mit 12 verschiedenen Steinen, die leuchten, wenn man sie gegens Licht hält. Aber wenn ich müsste diese Steine in der Hosentasche tragen, wenn dieses Schmuckstück keine Fassung hätte. Und diese Fassung ist wichtig. Die Steine sind eingebettet in diesen Ring. Und so stelle ich mir dienende Leiterschaft vor. Der dienende Leiter bildet den Rahmen, in dem die Schmuckstücke leuchten können. Gute Rahmenbedingungen. Gute Rahmenbedingungen und die Freiheit in der persönlichen Entfaltung und Entwicklung, das lässt eine Gruppe aufleben. Vor einigen Jahren bin ich auf einer Hauskreisfreizeit gewesen und da war ein kleiner 8-jähriger Junge, der beim Singen mit den Händen den Takt mitgemacht hat und der hat das gut gemacht. Vielleicht wegen seiner afrikanischen Wurzeln. Auf jeden Fall habe ich ihn beobachtet und habe ihm ein Rhythmusinstrument in die Hand gedrückt. Das hat er eine Zeit lang gemacht und auf einmal steht er auf und dann geht er zu einem 4-jährigen Jungen und gibt dem die Bongas und nimmt sich was anderes. Ich habe mich so gefreut. Das war so klasse. Ich habe ihn gefördert, der hat sich das abgeguckt und hat wiederum einen kleineren gefördert. Und das ist, glaube ich, das, was Gemeinde ausmacht. Dieses sich gegenseitige Fördern, Finden, Fördern, Freisetzen. Und das ist schön, dass das so früh schon anfängt. In der Vorbereitung auf die Predigt hatte ich ein Bild von einem Autoscooter vor Augen. Die Jungs in der letzten Reihe kennen wahrscheinlich den Autoscooter auf dem Öscherband. Beim Autoscooter sind die Autos mit einem Draht nach oben verbunden und ich glaube, die fahren mit Strom. Jeder bekommt einen Chip und darf einsteigen, wenn die neue Runde anfängt. Jedes Auto hat einen Fahrer und einen Beifahrersitz. Und in meinem Bild habe ich einige Menschen mit den Autos herumfahren sehen. Die Beifahrersitze waren leer und am Rand standen Menschen, die mitfahren wollten. Jetzt gab es 3 Möglichkeiten. Erste Möglichkeit, ignorieren und weiterfahren. In dem Fall haben die Zuschauer nur dann eine Chance, wenn die Zeit der Fahrer abgelaufen ist und sie das Auto verlassen müssen. Zweite Möglichkeit, anhalten und auf der Beifahrerseite einsteigen lassen. Der andere darf mitfahren, aber der Fahrer entscheidet, wohin das Auto fährt. Dritte Möglichkeit, der Fahrer hält an, rutscht auf den Beifahrersitz, er lässt den Menschen am Rand einsteigen und lässt ihn das Steuer übernehmen. Das war das Schwerste. Besonders für Menschen, die gerne das Steuer in der Hand halten, die gerne die Richtung vorgeben und gerne die Kontrolle haben. Aber dienende Leiter haben gelernt, loszulassen, zu vertrauen, das Steuer abzugeben. Es gibt eine Lerntheorie, nach der der Mensch beim Hören 20% behält. Also jetzt die Predigt 20% ist gut, wenn wir das behalten. Beim Sehen 30%, beim Sehen und Hören 50%, beim Sehen, Hören, darüber sprechen und aktiv werden sind es ganze 90%. Der Mensch behält 90%, wenn er selber was machen darf. Und dienende Leiterschaft überlässt dem anderen das Steuer und ermöglicht damit den höchsten Lerneffekt. Ich glaube, dass Gott jeden in dienende Leiterschaft beruft. Dazu muss man nicht da oben sein. Dazu muss man einfach nur bereit sein, ein dienender Leiter zu werden. Es kommt nicht so sehr auf das Amt an, sondern es ist eine Herzenshaltung. Und ich glaube, dass Gott uns wirklich beruft, Jesus ähnlicher zu werden und in diese Herzenshaltung der dienenden Leiterschaft reinzukommen. Und da ist wirklich keiner zu niedrig, keiner zu unbegabt, keiner zu schlecht. Gott hat jeden berufen, in dieser Weise seinen Stand einzunehmen. Vielleicht besteht das Geheimnis darin, diese königliche Würde zu haben und gleichzeitig Diener zu sein, ein königlicher Diener. So wie Jesus, der nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und um sein Leben zur Erlösung für viele zu geben. Amen.